Heute sprechen wir unter anderem über News von Digitech, EVH und Boss. Bis gleich.
Ja, herzlich willkommen bei Gitarrenkram.
Aktuell, Ausgabe August 2025.
Genau. So, ja, da sind wir schon wieder mittendrin im August. Ja, wir jetzt noch gar nicht.
Wir noch gar nicht, aber nee, wenn ihr das hört, ein bisschen.
So, und wir haben auch erstmal schlechte Nachrichten. Ihr könnt es euch bestimmt schon denken. Ozzy Osbourne ist von uns gegangen.
Ja, gestorben. Genau. Letzten Monat gab es nicht nur das Abschiedskonzert.
Eigentlich, ja, wir hatten es eigentlich notiert hier, ne? Wir sprechen mal über das Abschiedskonzert und dann könnte man gerade so denken, gut, jetzt hat er das noch hinter sich gebracht, dann kann er jetzt abtreten irgendwie. Keine Ahnung.
So kam es fast vor, ja.
Und ich habe da mal reingeguckt, er hat es ja ganz gut gemacht. Ich habe echt gedacht, er wäre in schlechterer Verfassung. Ich weiß natürlich nicht, ob da vielleicht ein bisschen was getrickst wurde oder sowas noch, aber...
Also, ich habe verschiedene Interviews auch gesehen und jemand sagte, dass Ozzy eigentlich normalerweise relativ starke Schmerzmittel genommen hat. Und er wollte, aber dann hat er irgendwie ein, zwei Tage vor diesem Konzert irgendwie die runtergefahren oder abgesetzt, weil er halt... weil ihn das halt auch so dizzy gemacht hat irgendwie. Und gesungen hat er, finde ich, ganz gut. Deswegen haben wir halt quasi an dem Stuhl da festgezurrt, mehr oder weniger. Weil er war sehr krank, er hat ja Parkinson gehabt.
Ja.
Und war 76 Jahre alt, das ist schon ein stolzes Alter dafür.
Ja,
ja. Ja, ganz witzig. Natürlich, Black Sabbath haben auch gespielt. Dann gab es dann so Sachen wie All-Star Band A und All-Star Band B.
Ja, genau.
Also da hat sich das Who's Who der Geschichte die Klinke in die Hand gedrückt.
Plus die einzelnen Bands, die noch gespielt haben, Guns N' Roses, Metallica, keine Ahnung, was noch alles. Ich habe da jetzt auch nicht alles verfolgt, aber das war schon nicht schlecht, ne?
Das war schon ganz ausgewachsen. Also guckt euch gerne mal Videos dazu an. War schon ganz cool, was sie da auf die Beine gestellt
haben. Also es war an dem Tag danach hat man auch ganz viele, also den Sonntagmorgen dann, konnte man auch noch ganz viele Videos sehen, die quasi, das wurde ja live gestreamt, ne? Mhm. Also konntest du, was weiß ich, für ein paar Euro konntest du dir das leisten. Ne? Und da gab es ganz viele Aufnahmen von diesem Livestream, den du dir dann angucken konntest. Und die waren dann aber nachmittags oder so, waren die schon wieder weg. Ne? Das wurde dann alles weggesperrt. Aber da hat man dann auch ein paar gute Aufnahmen gesehen. Es soll wohl auch nächstes Jahr nochmal ins Kino kommen.
Mhm.
Und dann gibt es das bestimmt auch irgendwo nochmal auf Blu-ray und vielleicht auch so irgendwo zum
VHS.
Stream VHS und Video 2000.
Ja. Und Betamax.
Ja, sonst Ozzy mit Black Sabbath, ich meine, die Erfinder des Heavy Metals quasi. Ne? Ich muss sagen, ich habe nie so viel Black Sabbath gehört und auch Ozzy Osbourne. Aber ich hatte immer so den Eindruck, das könnte mir eigentlich ganz gut gefallen eigentlich. Und auch jetzt gerade so die letzten 10 Jahre oder sowas, wenn dann mal irgendwie was kam, da kam dann mal diese Single hier.
Dreamer.
Nee, das ist ja noch älter, glaube ich. Aber diese Single hier mit Lemmy, ne? Mortal von Motorhead. Mhm. Oder ich weiß nicht, jetzt zuletzt kam auf Radio Bob auch immer was. Das hat mir auch immer gut gefallen. Das waren gut produzierte Songs, die man wirklich auch gern gehört hat, im Gegensatz zu so manch anderem Zeug, was immer mal so im Radio läuft. Ne?
Ja.
Also, aber auch alte Black Sabbath Sachen, da müsste ich mich auch noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen eigentlich so irgendwann mal. Wäre jetzt vielleicht mal so der Zeitpunkt, mal gucken.
Ja, habe ich mich auch nie so, klar, so die Handvoll Hits kenne ich natürlich.
Ja, klar.
Ja. Wer nicht, ja.
Paranoid, klar.
Warpix.
Ja.
Weil's, also kannte ich erst von Faith No More zum Beispiel.
Ja, ich habe viele Sachen erst die letzten Jahre so kennengelernt. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, weil das halt so Anfang der 70er, ne, ich weiß nicht, kam auch schon was Ende 60er raus, wann kamen die ersten Platten? Ich meine, es wäre eher so Anfang 70er gewesen oder so. Das ist dann halt auch, klingt dann auch aus heutiger Sicht manchmal noch so ein bisschen dünn und dann auch so die Dreierbesetzung, ne? Ist eventuell die eine oder andere Coverversion vielleicht eh nicht so verkehrt, ne? Wenn man dann nochmal bisschen größere Besetzung hast oder sowas.
Also ich mochte immer das Live-Doppelalbum von Ozzy gerne,
ja.
Live and Loud, von seiner großen Abschiedstour damals, 1993,
ja.
mit Zakk Wylde an der Gitarre.
Ja.
Schon ziemlich cool, da spielt er ja auch ein paar Black Sabbath-Songs natürlich. Aber,
ja. Gut, dann nächstes Thema, wir haben, das ist jetzt ein Off-Topic-Thema, also gar nichts mit Musik und mit Gitarren zu tun, aber wir wollten trotzdem mal drüber reden. Ich würde gerne ein klein bisschen ausholen, ja. Also ich bin ja, wenn ich darf,
bitte.
Ich bin ja ein großer Motorsport-Fan, ja. Also ich gucke Formel 1 jedes Rennen und auch schon seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, also schon vor Michael Schumacher. Ich habe damals Ende 80er Jahre hier
Niki Lauda noch fahren
sehen. Ja, das weniger, aber Alan Prost gegen Senna und sowas. Ich habe noch hier den Christian Danner wirklich fahren sehen. Ne? Mhm. Das habe ich miterlebt. Und dann halt Schumacher auch von Anfang an quasi mitgefiebert und auch großer Schumi-Fan gewesen und so weiter. Also ich bin großer Formel-1-Fan, aber generell Motorsport, DTM, Formel E, WEC, was ist alles Mögliche. Ne? Also,
aber Straßenrennen hauptsächlich, also Rallye, Motorrad, sowas, das
nicht. Das Motorrad gar nicht, gefällt mir gar nicht. Rallye, jetzt bin ich auch nicht so. Und du bist ja, ich sag mal, ich weiß, früher hast du auch Formel 1 immer mal reingeguckt, ne? Aber du bist jetzt durch dein, ich nenne es jetzt mal neues Hobby, ja auch dem so ein bisschen verbunden. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Ne? Also ich fahre Modellautos, ferngesteuert, elektrisch, genau. Maßstab 1 zu 10.
Und da hat sich halt jetzt mit einem anderen Hobby, was ich halt auch habe, hat sich da was verbunden. Und zwar, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, der jetzt hier so zuguckt bei uns auch so. Und ich habe ja das letzte Jahr so ein bisschen abgenommen. Und das habe ich unter anderem durch das Fahrradfahren gemacht. Ja, und jetzt haben wir die beiden Hobbys miteinander verbunden und sind an Nürburgring gefahren und sind über die Nordschleife gefahren. Ne?
Genau, Rad am Ring nannte sich das Ganze. Gibt es schon seit einigen Jahren, ist immer ein Riesenevent. Ich hatte vorher noch nie davon gehört.
Ja, ich habe das zufällig, weil ich halt jetzt viel mit Radfahren auch auf YouTube gucke und so, ne? Habe ich das halt auf YouTube irgendwie entdeckt, habe direkt gedacht, ja, da muss ich doch hin, weil mit dem Auto würde ich jetzt... Ich gucke das gern, aber ich würde jetzt mit dem Auto, ich bin jetzt kein Rennfahrer oder sowas. Ne? Und du siehst dann immer nur die Videos, wie sich die Leute die Autos kaputt fahren auf der Nordschleife und so. Ne? Also ich würde da nie mit dem Auto fahren. Das wäre Quatsch. Und aber mit dem Fahrrad, wie geil ist das denn? Ja? Und also, wie du gesagt hast, gibt dieses Rad am Rennen. Der Hauptevent ist tatsächlich ein 24-Stunden-Rennen, den man in verschiedenen Teams machen kann. Einer, Zweier, Vierer, Achter-Teams. Ne? Es gibt aber auch noch andere Rennen, Jedermann-Rennen. Es gibt Gravel-Rennen in verschiedenen Längen. Und wir haben einfach so eine Touristenfahrt gemacht. Das heißt, du kannst, egal mit was für einem Fahrrad, und wir sind mit dem E-Bike gefahren, können wir auch ruhig mal sagen. Ne? Sind wir da gefahren. Ich will ja so ein bisschen trainieren dabei. Das heißt, die erste Runde habe ich dann auch im Eco-Modus gefahren und die zweite haben wir dann aber schon mal ein bisschen höher geschaltet, weil ich sag mal, du hast halt auf 500 Höhenmeter auf 20 Kilometern, das ist nicht ganz ohne, wenn du nur ein bisschen Unterstützung fährst oder sowas. Und ich habe ja dann doch noch ein paar Kilos da hochzuhieven, aber das hat richtig Spaß gemacht, ne? Mit 75 km/h irgendwie im Berg runter.
Ja, genau, Fuchsröhre, das war schon knackig. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell mit einem normalen Fahrrad fährt. Also die, die da mit dem Rennrad fahren, fahren da mit 100 wohl runter. Ja, und halt auf der anderen Seite wieder hoch, da hat man die mit dem Rennrad dann halt wieder überholt.
Ich hatte immer meinen größten Spaß, weil ich halt ein bisschen schwerer bin wie der Carsten. Bergab bin ich immer an ihm vorbei und berghoch ist er dann wieder an mir vorbei. Aber ja, also da hat mir richtig viel Spaß einfach mal. Ich habe auch schon hier 24-Stunden-Rennen Nürburgring, gucke ich auch regelmäßig ja die letzten Jahre. Ne? Und dieses Jahr hat er... Bimwe gewonnen, ne? Ja, das war doch so. Da gab es so eine Kontroverse, da so irgendwie wegen der Strafe. Ich erinnere mich, ja. Also, das gucke ich auch immer regelmäßig, deswegen ist mir halt die Nordschleife auch so ein bisschen ans Herz gewachsen, logischerweise. Das war richtig, richtig spaßig. Ich könnte mir das auch nochmal vorstellen, wenn ich ein bisschen fitter bin, da mal entweder mit dem Gravelbike so ein Jedermann-Rennen zu machen, ein, zwei Runden, oder auch mal vielleicht so ein Gravel-Rennen. Aber da müsste ich noch ein bisschen trainieren, sagen wir es mal so.
Ja, gut, bis nächstes Jahr ist ja noch Zeit.
Ja, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Aber mal gucken, wie sich alles entwickelt. Ja, da wollte man mal erzählen. Also da hat mir richtig viel Spaß. Das war eine richtig coole Aktion, ne? Wo wir selbst nicht so ganz wussten, gefällt uns das jetzt wirklich, ne? Aber wir waren dann schwer begeistert, wie wir da angefangen
haben. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Gut, back to topic.
Genau, das ist übrigens gehört so ein bisschen eigentlich zu dem Ossi-Thema. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Der Nuno Bettencourt hat bei diesem, der war in dieser einen All-Star-Band, ne? Und der hatte irgendwie eine Gitarre gespielt, die sah aus wie seine N4, heißt die, glaube ich.
Ja,
ne?
Washburn.
Genau, hat aber Nuno-Schriftzug auf der Kopfplatte gehabt und kein Washburn-Schriftzug. Okay. War auch so ein bisschen anders vom Holz her, so ein bisschen irgendwie. Also da ist jetzt halt so die Frage, macht er jetzt so seine eigene Brand, ne, wo er dann, was weiß ich, hier wie Zach Wild ist ja auch da auf, logischerweise auf dem Konzert gewesen, der hat ja auch so eine eigene Gitarrenfirma oder was weiß ich, wie jetzt
Ola Englund.
Ola Englund zum Beispiel, ja genau. Ob der da vielleicht auch irgendwie was Eigenes macht oder
tja. Ja, witzigerweise, Ola Englund war ja auch früher bei Washburn.
Ja.
Hat er seine Washburn Solar gehabt und dann ist er raus und hat Solar-Gitarren separat gemacht.
Ich bin mir da auch nicht so sicher, ob das nicht auch noch irgendwie verbunden ist oder so, weißt du? Ob da, weißt du, das, da, keine Ahnung. Gut. Ja, also viel mehr weiß ich jetzt da auch gar nicht zu, dass jetzt so ein bisschen, mal schauen, ne, ob da mal irgendwie was angeteasert wird. Also mir ist direkt aufgefallen, wie ich da die Konzerte gesehen habe oder das ja ein paar Videos gesehen habe von dieser Supergroup. Und dann, ich habe das Video nicht angeguckt, aber es gibt irgendwie auch ein Video, wo da scheinbar drüber gesprochen wird, da, tatsächlich.
Okay. Also ich fand als Teenager das eigentlich immer total cool, weil die Nuno-Gitarre ist ja praktisch eine Strat mit zwei Humbucker, mit Floyd Rose und...
Ja, ja.
Reversed Headstock.
Ja, also das hat die auch alles.
Genau, aber wenn man sich das mal näher anguckt, merkt man, der Body ist ein bisschen verkleinert, ist glaube ich 7/8 oder sowas.
Okay.
Die Kopfplatte ist groß.
Ja.
Und wenn man genau hinguckt, ist das von Proportionen irgendwie doch gar nicht so meine Baustelle.
Wir können ja mal kurz gucken hier, ob wir da irgendwie ein Bild finden oder sowas, ja. Warte mal, da habe ich jetzt natürlich gar nicht dran gedacht. Ich glaube, ich habe schon mal gegoogelt, aber ich habe da nichts gefunden. Weil die Frage ist halt auch, vielleicht irgendwie so Ozzy-Konzert oder sowas, Ozzy-Tribute oder so. Schauen wir mal, vielleicht können wir ja mal kurz irgendwie was ein. Also, die war halt auch. Also, die normale ist ja hier so ein helleres Holz, ich weiß jetzt nicht genau, was
das ist. Das ist eigentlich so Naturholz, aber es gibt auch schon. So eine rot lackierte oder rot gewachsen zumindest.
Ja, und ich gehe mal auf Bilder hier. Ob man da vielleicht irgendwo was sieht.
Da war jetzt gerade nur irgendwie so ein Video, so Mystery-Gitarre von Nuno.
Ja, genau, das wird das wahrscheinlich gewesen sein, was mir da vorgeschlagen worden ist. Aber hier gibt es jetzt auch keine Bilder, wo das mir so direkt auffällt. Ja. Die hatte hier noch so Stripes irgendwie so drin, so ein paar...
Hilly-Streifen?
Ja, irgend sowas, ja. Nee, aber da ist... Nee, ist ich finde jetzt nichts auf die Schnelle. Naja, wenn es euch interessiert, guckt mal in das Konzert rein. Also YouTube-Videos gibt es ja auf jeden Fall irgendwie von Leuten, die vor Ort waren. Gut, dann haben wir, Carsten war auf zwei Konzerten.
Ja, das ist ein dicker Hund und die waren beide im Waldstadion. Also jetzt Deutsche Bank Arena, glaube ich, in Frankfurt, aber landläufig bekannt als das Waldstadion, wo die Eintracht Frankfurt normalerweise einen ganz okayen Fußball kickt.
Ja, die sind ja momentan, glaube ich, ganz gut. Ne? Sind die in der Champions League jetzt auch?
Die sind jetzt in der Champions League, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Übrigens, wenn ihr wollt, dass wir öfters mal Off-Topic-Einwürfe machen, dann kommentiert das gerne mal. Wenn ihr das doof findet, kommentiert es natürlich auch gerne.
Habe ich das eben? Ich würde ja gerne mal einen Formel-1-Podcast machen. Also nicht selber machen, sondern so irgendwo mal mitquatschen oder so.
Also wenn jemand von euch einen Formel-1-Podcast hat, der Gott wird gerne mal mitmachen. Ja, ich war vor 3 Wochen bei Linkin Park. Ich hatte ja Tickets gekriegt. Ich hatte, glaube ich, berichtet darüber, dass ich mich dafür extra bei RTL Plus
Super
Gold extra Platin, keine Ahnung, wie es hieß, Max, RTL Plus Max, hatte ich mich dann für einen Monat mal abgegradet und habe dann Tickets bekommen. War mir dann auch wurscht. Hauptsache überhaupt Tickets gekriegt und die Plätze waren ganz okay. Und das Konzert war saugeil. Da kann man nicht meckern. Es gab zwei Vorgruppen. Die erste war JPEG Mafia, hieß der.
Okay.
Der machte Experimental Hip-Hop. Aus meiner Sicht würde ich sagen, das Experiment ist jetzt nicht gelungen gewesen, aber die Stimmung hat es auch nicht so mitgerissen. Und dann haben die Architects gespielt und das war schon ganz cool. Und witzigerweise, die spielen ja im Herbst, sind sie ja auf Tournee und spielen in der Festhalle. Und die Ticketverkäufe dafür sind wohl nach dem Linkin Park Konzert, die hatten zwei Abende gespielt, drastisch nach oben gegangen.
Okay.
Und wenn sie so viele Tickets verkaufen, dass sie sich überlegen, die Ränge aufzumachen, dass man auch sitzen kann, dann würde ich vielleicht mit Helen sogar auch hingehen. Aber mal gucken. Also sie haben mal so eine Festhalle, allein den Innenraum auszuverkaufen.
Aber das ist eine Aufgabe. Da steht doch jetzt auch immer hinten so eine, wie nennt man das?
Ja, so eine kleine Tribüne
steht ja, genau.
Da immer mal rein. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das generell machen.
Also zuletzt, wenn ich da war, stand die da. Aber gut, ich bin ja jetzt auch nicht regelmäßig.
Ja. Ja, und Linkin Park mit neuer Sängerin und ja, 1A, Frontfrau. Hat super gesungen, Sound war gut, alles cool.
Ja.
Songauswahl schwerpunktmäßig auf dem neuen Album. Ich glaube, 9 Stücke vom neuen Album haben sie gespielt.
War das jetzt eigentlich das erste Mal, dass ihr die jetzt gesehen habt? Also in der neuen Besetzung jetzt?
In der neuen Besetzung, ja. Ansonsten war das mein 7. Linkin Park Konzert.
Ja.
Mein erstes war schon 2004, glaube ich. Rock am Ring. Ja, das war auch geil damals übrigens. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann war ich gerade jetzt am Wochenende nochmal da, denn Iron Maiden spielten da. Das war übrigens auch mein 7. Iron Maiden Konzert. Ich habe das mal nachgeguckt.
Ja.
Und da war jetzt der Sound nicht so geil. Wir saßen jetzt direkt gegenüber von der Bühne. Bei Linkin Park saßen wir ein kleines bisschen seitlich.
Mhm.
Es klang alles so ein bisschen hallig. Man konnte den Pustikensen, wenn er gesprochen hat, nicht so gut verstehen.
Also da konntest du schon direkt Unterschiede erkennen zwischen beiden Bands. Ja. Also, weil ich habe irgendwie ein Video von deiner Frau, glaube ich, irgendwie so gesehen, da ist mir auch aufgefallen, ich so, ui, das ist arg hallig. Ich so, naja, gut, ist halt jetzt ist halt ein Stadion, ne? Ja. Aber ja, gut.
Ja, zwar, also, Linkin Park haben es irgendwie besser hingekriegt.
Ja.
Linkin Park hat natürlich 2 Abende gespielt, wir waren am 2. Abend da. Das heißt, die haben wahrscheinlich schon alles am Vorabend schon fertig getweakt gehabt und haben praktisch am 2. Abend angefangen, womit sie am 1. Abend aufgehört hatten, soundmäßig.
Ja, klar.
Das war vielleicht ein Vorteil. Ansonsten, die Show und die Setliste bei Iron Maiden ließen für mich eigentlich keine Wünsche offen.
Die wollten da ein bisschen auch so nicht nur die großen Hits spielen, gell? Oder war da nicht irgendwas?
Ja, also sie haben nur Stücke von den ersten 9 Alben gespielt. Okay. Auch nicht von allen. Also von der No Prayer for the Dying haben sie nichts gespielt. Gott sei Dank. Und das neueste Stück war Fear of the Dark, was jetzt ja auch schon 33 Jahre alt ist oder
okay,
so.
Okay, das war ja so Anfang 90er, in den 80er, oder?
Anfang 90er, genau.
Ja, krass.
Ansonsten alte Stücke, auch einige längere Stücke, also es war richtig progressiv. Also ich sag mal jetzt Rime of an Ancient Mariner, Power Slave, Hallowed Be Thy Name, also viele Stücke, die im Original schon 6, 7, 8 Minuten sind, beziehungsweise Rime of an Ancient Mariner. Fast 15 Minuten, glaube ich. Seventh Son of a Seventh Son ist auch ein langer Song. Das war schon ganz cool. Und die Tribüne, auf die wir saßen, war stimmungsmäßig leider auch ein bisschen lame. Also da, während wir bei Linkin Park das komplette Konzert gestanden haben, und zwar alle auf allen Tribünen, war da mehr so Sitzen angesagt. Also die Leute sind da mal bei Run to the Hills und bei The Number of the Beast gut, aufgestanden.
Aber Iron Maiden ist vielleicht das Publikum auch schon ein bisschen älter jetzt. Theoretisch, weil die Band halt auch älter ist, oder? Könnte
ja
sein.
Theoretisch, ja. Aber ich habe ein Konzertreview hinterher in der FAZ mal gelesen, da stand drin, dass auch viele Jüngere auch wieder nachkommen.
Ja, natürlich, klar.
Ja.
Aber wenn man halt jetzt auf dem Rang sitzt.
Ja. Ja, und der neue Drummer von Maiden übrigens hat das 1A gemacht.
Gut.
Also tippitoppi, cooles Konzert.
Gut, dann sind wir durch. Ich habe kein Konzert gesehen. Doch, ich habe eins gesehen, aber da sprechen wir nicht drüber. Bin ich auch nach 40, 50 Minuten wieder heimgefahren. Hat auch keinen Eintritt gekostet, von daher war es okay.
Gut.
Ja, dann machen wir jetzt Equipment News, ne?
Ja.
Was muss ich drücken hier? Nee.
Vom Weizen.
Das ist hier irgendwie andersrum wie da. Deswegen wundert mich das. Naja, egal. Das wollte ich eigentlich letzten Monat schon vorstellen. Das Digitech Whammy Hammer-On.
Genau, und es gibt sogar noch länger. Ich glaube, haben die es nicht auf der NEM schon vorgestellt sogar?
Keine Ahnung.
Also ich habe schon Videos aus Februar, März gesehen.
Okay. Ich habe zum Cast gesagt, ich so, hast du da ein Video von gesehen? Kennst du das? Er so, nee, weil du warst ja da auch im Urlaub letzten Monaten. Ne? Das war ja, also wie du zurückkommst, kamst du gerade aus dem Urlaub. Ich so, ich habe ein Video gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was das ist, ja, obwohl ich ein Video gesehen habe. Und dann kamst du jetzt rein und ich gesagt, hast du das Video jetzt gesehen? Er so, ja, ja. Und so, ah, verstehst du es? Und er so, nee, nicht so richtig. Also es wird jetzt so witzig. Ja. Ja. Also, Remy Hammer-On, 269 Euro, das ist, verstehe ich, es ist rot.
Das sind die harten Fakten.
Ja.
Ich habe das Video vom Henning geguckt und Henning hat direkt die Vergleiche rangezogen. Einmal zu dem The Drop, was ich auch habe.
Ja.
Diesen Modus gibt es da auch, aber man kommt nicht direkt dran. Hat er ein paar Mal kritisiert. Mhm. Und dann gab es noch dieses Ricochet, glaube ich, von Digitech.
Ja.
Das steckt auch so ein bisschen mit da drinne. Und ja, im Großen und Ganzen ist es ein Pitch-Shifter, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber der kann jetzt hier runter und hoch shiften, auch auf Knopfdruck, zwei verschiedene Intervalle, der hat zwei Buttons.
Ja.
Kann zum Beispiel sagen, den einen mache ich dann Whammy-mäßig nach unten und das andere nach oben. Kann man zum Beispiel so Tom Morello-Effekte oder sowas dann dahin kriegen. Und das kann auch irgendwie so Arpeggiator-Geschichten
genau,
machen.
Dass der so verschiedene Abstufungen dann so nach und nach immer abspielt irgendwie oder so, ne? Oder so. Also was weiß ich, du spielst irgendwie einen Akkord an oder eine Note und dann macht er den Abstand, so nach und nach irgendwie.
Genau.
So. Wie so ein hier, da gibt es doch von Boss diesen Slicer oder sowas.
Ja, weißt du, der so, kann das, auch so Intervalle, genau.
Ja,
also
so,
bei
so,
Keyboard
so,
heißt es Arpeggiator, der.
Ja.
Genau, das ja, klingt ganz witzig. Hört euch mal den Song an, den der Henning gemacht hat.
Ja.
Der lässt sich ja immer. Ich weiß gar nicht, ob der komplette Gesang von KI kommt oder nur der Text.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Text nicht sogar von ihm ist und er das nur von der KI singen lässt oder so. Aber er hat ja jetzt sogar einen Lehrgang gemacht, ne? Also nicht gemacht, sondern rausgebracht. Ein KI, Musik-KI-Lehrgang irgendwie. Aber keine Ahnung, kenne ich mich auch nicht aus.
Ja. Also ganz witzig. Das Tool kann man abgefahrene Sachen mitmachen.
Ja.
Ich glaube, wenn man das im Laufe eines Konzerts bei jedem Song benutzt, dann wird es irgendwann öde. Aber das ist ja bei vielen Effekten so.
Genau.
Und ich benutze meinen The Drop ja auch. Also das ist auch eins der Geräte, die ich für meinen Übungsrig auf jeden Fall immer drauf habe, um die verschiedenen Stimmungen auch herzustellen.
Wir können ja noch mal kurz hier durchgehen, was wir für Anschlüsse haben. Das machen wir ja immer so. Also wir haben links oder rechts einen Eingang. Und links einen Ausgang, also Mono ist das. Ne? Wir haben an der Stirnseite haben wir einen 9-Volt-Anschluss und eine Schraube. Das ist ja auch cool. Und obendrauf haben wir halt hier, machen wir das hier mal. Nee, das ist falsch rum. So, und obendrauf haben wir halt, wie gesagt, haben wir zwei Schalter. Ne? Ich glaube, die sehen auch Softie aus, oder?
Das sind Softie-Clickies, genau. Ja.
Und dann hat man einen Drehregler, einen so ein Endlos-Poti, würde ich vermuten, ist es. Und drei Knöpfe noch hier. Also hier diese, und dann hast du halt so eine Anzeige, also LEDs für jeden Intervall, den du das einstellen kannst.
Jedes
ne?
Intervall, du hast das mal zwei, weil du Pitch 1 und Pitch 2 getrennt einstellen kannst.
Genau. Aber also, da kannst du nichts drücken oder so, das ist nur eine Anzeige.
Das ist nur eine Anzeige. Du, wenn du das Rädchen drehst, dann gehen die LEDs mit und zeigen dir an, welches Intervall du eingestellt hast. Also Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sechste, Septim, Oktave oder zwei Oktaven.
Ja.
Und wahrscheinlich kannst du beides rund oder hoch machen.
Ja.
Und dann gibt es hier unten einen Mode. Nur Mode-LEDs, wo du irgendwie durchsetzen kannst. Dafür gibt es wohl einen Button.
Ja, genau.
Es gibt irgendwie diesen Hammer-On-Effekt. Dann gibt es Impossible, was auch immer. Und Sequence 235, das ist wahrscheinlich dieser Arpeggiator-Modus.
Genau.
Und dann
ja, also wie gesagt, besser können wir es euch jetzt nicht erklären. Wenn es euch interessiert, guckt euch das Video vom Henning an. Das müsst ihr halt wieder. Der macht jetzt neuerdings 5-Minuten-Videos, gell? Das ist ja, habe ich mir letztens schon gedacht, hier, Alter, deine Videos sind einfach viel zu lang.
Ja.
Ja. Und das finde ich nicht schlecht.
Genau, oft macht er beides, ne?
Also ja, ja, klar.
Sein
normales
3 Stunden für ein Verzerrer-Video.
Ja.
Nein, und, nicht ganz.
Und jetzt gibt es neu noch dann die 5-Minuten.
Compact-Version.
Ja, not bad.
Ja.
Gut. Nächstes. Sache von Music Man gibt es einen neuen Bass, also einen alten Bass, aber einen
Signature-Bass.
Signature-Bass mit Pino Palladino. Ja, kennt man ja. der spielt ja schon seit vielen Jahren auf vielen Hochzeiten. Als Fretless-Version, also das ist ein Stingray.
Genau, ja. Ein Humbucker am Steg quasi. Ja.
Und als Fretless-Version oder auch
oder mit Fretted, mit Gründen.
Auch Fretted, ne? So im
Two-Tone-Sunburst.
Ja, genau.
Ja.
Der ist der, ist das hier, was sind das für eine
die Mensur ist 34 Mensur. Inch bei dem, also 864.
Nee, das ist schon lang. Ich habe erst gedacht, das sieht kurz aus, aber das ist wahrscheinlich mehr so die Optik mit der großen Kopfblatt und sowas. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was darauf überhaupt besonders ist. Ich habe heute nur gesehen, es gibt einen Late 70s Stingray Humbucker mit kürzeren Pole Pieces. Also das scheint schon mal was Besonderes zu sein.
Ja, der Sattel ist aus Craftec Newbone, also aus einem Kunststoffmaterial.
Pre-EB Geometry Music Man Steg. Achso, das ist das Ding, ja. Nee, Muse aus Rost.
Steg.
Ja, aus Steg und mit rostfreien Stahl. Also, und schon ein paar gute Sachen verbaut. Kostet 4.200 Euro. Also, wie gesagt, Music Man made in
USA.
USA, wie heißt es? Obispo oder so ähnlich, wo das daherkommt. Ja, wenn man da Pino Palladino-Fan ist und ein paar Euro locker hat, dann kann man das Ding für teuer Geld kaufen.
Hat so. Nicht der John Myung bei dem einen Dream Theater-Konzert in seinem Solospot irgendwie ein Instrumental von Pino Palladino auf dem Bass gespielt?
Keine Ahnung.
Ach, was weiß ich.
So, dann gibt es jetzt von PRS die SE-Version von der NF53. Das ist ja so diese Teleform. Ne? Mhm. Die SE-NF gab es ja schon in der Stratform, sage ich jetzt mal, als SE halt.
Genau, NF steht dabei für Nearfield, glaube ich.
Ja.
Für
die. Und was ich vorher nicht wusste, das habe ich durch das Thomann-Video gelernt, ist PRS SE-NF, die Senf-Gitarre. Finde ich witzig.
Genau, die Vorlage hat, glaube ich, Miles Kennedy mit seinem Signature-Modell geliefert gehabt.
Ja, ich glaube, das kam gleichzeitig raus, das Signature und die normale NF. Kostet 1.149 Euro, gibt es in drei Farben hier. So, das ist so ein, wie nennen sie das hier, so ein was
White? White Dog Hair.
Es gibt zwei helle Farben, warte mal, ich habe hier das. Achso, das hier ist Pearl White und das ist White Dog Hair und dann gibt es noch einen Black Dog Hair. Also dieses Dog Hair, das ist halt so diese Maserung rausgearbeitet, ne? So dieses, ich weiß nicht, ob das so sandgestrahlt ist oder so ein bisschen. Und das Weiße ist halt einfach, die ist dann halt einfach weiß, aber mit einem schwarzen Pickguard immer.
Genau. Die Form ist wie eine Tele quasi, hat auch einen Steg und einen Hals. Single Coil oder Humbucker in Single Coil Format, ein kleines bisschen größer sind die.
Ja, ja.
Also kann man nicht also ein normales Stretch schrauben.
Ich finde immer, man hört das schon, dass das, also wenn jetzt direkt so dieses AB-Vergleich hast, ne, diese PRS und eine Tele, eine Single-Coil-Tele, das klingt schon ähnlich, aber das gibt einen Unterschied, finde ich schon. Irgendwie, ne? Ja, und die hat ja dieses besondere, ich wollte jetzt hier gerade mal so diese besondere Brücke hier, ne, mit den zwei Reitern quasi, die man verstellen kann, und nicht drei oder sechs, alle sechs. Was kann die denn noch Besonderes?
Du hast eine Hardtail, die ist aber nicht String-Through-Body, sondern die ist top-mounted, oder?
Ja.
Zeig mal die Rückseite, bitte.
Da.
Genau,
ja.
Top-mounted.
Top-mounted. PS, Narrowfield, Tonabnehmer, ein Volume, ein Tonregler.
Dreiwegschalter, Mensur, ja. 648.
Ah, ja, genau.
Nicht die Standard Paul Reed Smith Mensur, sondern die von
Fender.
Strat, genau.
Hat oder kein... Tele. Hat hier so, wie heißen die denn?
Die sehen aus wie die alte Gibson-Mechaniken.
Ja, und die haben jetzt diese neue Kopfplatte, hätte ich jetzt fast gesagt. Diese Flügel-Einstell-Dinger da, wie heißen die, Wings da, die so ein bisschen breiter sind. Ne? Also mir gefallen die ja nicht so gut.
Die Hörbuttons, nee, finde ich auch. Ich finde die kleineren immer ein bisschen schicker, aber gut.
Also... Ihr hört es vielleicht so ein bisschen raus, so richtig begeistert bin ich jetzt von dem Ding auch nicht. Ich glaube, ich fand damals, wie die Original-PS rauskommt, fand ich es noch ganz witzig, aber also jetzt kaufen würde ich mir so nicht unbedingt, aber Gott, jeder wie er mag, ne?
Ja.
Irgendwie sind die Bilder hier so klein, oder? Täuscht mich das neu bei Thomann? Oder bin ich jetzt hier gerade nur so ein bisschen anderes gewohnt? Hm. Keine Frage. Ahnung. Na gut, gehen wir mal rüber zum nächsten. Boss hat auch was Neues rausgebracht, und zwar den Rotary Ensemble RT2. Das ist ein Rotary-Pedal, also so dieses normale, kompakte Bass.
Also wie ein
Bass.
Was den Sound von einem Leslie nachempfinden
soll. Genau, genau. Kostet 269 Euro. Wir haben Stereo-Input und Stereo-Output. Also wirklich zwei Klinkenstecker pro Seite. Und wir können hier scheinbar noch ein Pedal anschließen, um den Speed zu, oder einen Schalter vielleicht auch, um den Speed zu ändern. Aber man kann das, glaube ich, auch über, ja, man kann über Hold, also wenn du drauf drückst und gedrückt lässt eine Zeit lang, dann kannst du Slow und Fast auch einstellen. Das ist ja so typisch bei so einem Leslie-Sound.
Genau,
ne?
Das will man eigentlich haben, weil der Leslie hat normalerweise auch zwei Geschwindigkeiten. Ja. Und eigentlich sind diese coolen Effekte, wenn man so dieses, also beim Leslie wird das ja mit einem Pedal gesteuert. Jetzt ist denk mal an Born to be Wild oder sowas, wenn dieses Keyboard-Orgel-Solo kommt, wie dann natürlich der Effekt dann auch massiv benutzt wird dafür.
Ja, genau. Also du hast dann hier zwei Potis, ne, mit Level und Drive, also das sind auch so
Tandem-Potis,
ne, und dann kannst du halt hier Fast und Slow einstellen, also die Geschwindigkeit, wie schnell ist er bei Fast und wie langsam ist er bei Slow quasi. Mhm. Und hast dann noch drei Modes, also irgendwie, warte mal, vielleicht steht da ja.
Eins, zwei und drei.
Ja, ja, aber was die bedeuten irgendwie. Also ich weiß, ein Mode ist dann mit
also von Vintage-Nachbildung bis hin zu modernen, erweiterten Variationen für mehr Atmosphäre und einen breiteren Drive-Bereich.
Drei, genau, genau, der eine hat mehr Drive, genau. Der dritte dann. Ja, und steht da noch was du mit diesem Speed-Eingang machen kannst? Control Expression.
Na gut, ja. Expression könnte ich mir vorstellen, dass man auch
ein Pedal.
Guck mal, hier steht externer Expression-Pedal-Eingang ermöglicht Echtzeitsteuerung der zugewiesenen Parameter.
Ja, naja, siehst du, kannst du das dann auch machen.
Genau, was ganz witzig ist, der hat nicht einfach nur eine LED, sondern hat so eine virtuelle Rotoranzeige und die ist auch mit dem Tempo synchronisiert.
Genau, das sieht ganz cool aus, wie so ein kleiner Mini-Bildschirm so in der Mitte, so ein runden. Ne? 9 Volt Anschluss. Achso, und dann kannst du hinten auch noch einstellen hier Rise and Fall Time für so schnell oder langsam.
Ne, hinten also sind wie so schnell diese Ramp
genau. Also hat man hinten so einen Zwei-Wege-Schalter irgendwie noch auf der Stirnseite. Und der Drive-Knob, ob der jetzt eher, also ob der für Drive ist oder für die
Balance. Ich weiß nicht, ob er bei Balance Drive voll auf ist und du mit Balance das zumischen kannst.
Ja.
Vielleicht sowas.
Ja.
Ja, sieht aber cool aus, so eine Hammerschlag-Optik, würde ich sagen, in Grau.
Ja.
Ansonsten typische Bossgröße, ich glaube, es stand irgendwas, nimmt 110 mA oder sowas, 115.
Ja.
Also relativ genügsam, sage ich mal. Ja, 270 Steine, nicht so ganz günstig. Aber wer sowas sucht, im Pedalformat und bei Boss kann man von guter Qualität normalerweise ausgehen.
Ja, genau. So, dann das nächste. Von EVH gibt es die Hypersonic Box. Das ist eine 1x12er Box. Ich glaube, das stimmt aber nicht genau. Hier steht auch nur 1x12. Ich glaube, da ist aber auch noch ein Hochtöner drin, weil das ist eine
FR-Box.
Ist das eine FR? Steht das hier? Full Range auf jeden Fall, ja.
Naja, steht im Titel.
Ja.
Also die Bezeichnung, die vollständige ist EVH 5153 FR-FR 112 Hypersonic BK.
Genau.
Möglicherweise gibt es das auch in WH, dann wäre es wahrscheinlich weiß.
Da wäre ich dann noch zu gekommen, die gibt es auch in weiß.
Ah, genau. Nee, IV ist das dann für Ivory.
Genau. Okay. Dann bleiben wir einfach mal hier auf der weißen, also das Tolex ist dann halt schwarz oder weiß. Das ist halt dafür gedacht, um deinen Modeler laut zu machen, ne? Wenn du irgendwo auf der Bühne oder daheim, wie auch immer. Class D-Verstärker, der hat, steht gar nicht dabei, der hat. Was hat er denn gesagt? Ich glaube 1000 Watt irgendwie.
Hat wahrscheinlich abartig viel Watt. Kannst du dich an diese Aktivbox von Line 6 erinnern? Irgendwie 1500 Watt, irgendwie diese Riesentrümmer.
Auf jeden Fall. Das Witzige ist halt hier, du hast halt auch noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Also du kannst halt die Lautstärke einstellen, die Höhen, Mitten, Tiefen und dann kannst du auch noch so ein Cut, das ist nochmal so ein Höhen... So ein Höhenfilter irgendwie, genau.
Wie bei einer Red.
Genau. Kannst du noch einstellen und hast auch einen XLR-Ausgang und hier auch so einen Kombi-Eingang, ne?
Ja, kannst du XLR reinmachen. Das heißt, ja, du könntest theoretisch sogar deinem Sänger das Mikrofon geben, da reinstecken als Mini-Gesangsanlage.
Ja.
Wenn alle Stricke reißen.
Ja.
Ja, und Tiltlegs hat es, genau, das finde ich ganz witzig.
Genau. Also du kannst dann, hast dann so ein Ständer. Ja, genau, und dann kannst du das Ding halt irgendwie so ein bisschen im Winkel anstellen, dass das halt mehr so in dein Ohr bläst. Ne?
Ja. Ja. 550 Steine.
Genau. Soll ganz gut sein. Wusstest du das? Ich hatte es gerade mehr so auf dem Schirm. Diese von Tonex gibt es jetzt auch eine Box. Ich hoffe, wir hatten drüber gesprochen. Und die kostet aber, glaube ich, ein paar Euro mehr. Also da ist man jetzt. Kann, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr, aber die hier, ja.
Ja, also die neuen EVH-Sachen sind ja generell nicht mehr so sehr teuer, weil das ja auch in China inzwischen hergestellt wird. Ja, klar.
Gut, dann apropos China, gibt es von Mohr das F-15i.
L-I?
L-I.
I-L-I, beides.
Ja, ja, ja. Das ist ein kleiner, das ist so ein Wie, was sagt man dazu? So ein Tisch-Amp, ne? So ein Desktop-Amp. Ne? Der, ich sag mal, wenn ihr jetzt mal eine Folge geguckt habt über das M2, nicht meine, unsere Folge, aber mein Gerät war das ja so, das habe ich damit gemeint, über das M2 gesehen habt, dann könnt ihr schon mal ungefähr erahnen, was das kann. Das ist halt jetzt, wie gesagt, so ein kleiner Amp, den du dir hinstellen kannst. Der kann auch Bluetooth abspielen und so. Der hat sogar einen Tuner eingebaut, den du hier, wo hier Sachen leuchten und was du über den Amp quasi deine Gitarre auch tunen kannst. Kostet 159 Euro. Da ist 15 Watt, steht hier, Class D, 2x2 Zoll Lautsprecher. Klingt angeblich ganz gut. Ne, hat auch hier die Geschichte mit den Drum Machines und Looper und sowas. Wie gesagt, das ist halt die Technik, verbauen die ja in allen möglichen Geräten. Ne? Ob das jetzt M2 heißt oder P2 oder hast nicht gesehen, das ist alles ähnlich. Hast halt, was weiß ich, hier irgendwie 50 Amps oder so, steht das hier? 55 Amps, diverse Effekte hier, 69 klassische und experimentelle Effekte auch. Kannst du auch dieses Vierfachpedal anschließen, was ich ja auch habe. Hm. Also anschließend nicht koppeln. Ne?
Koppeln, wireless.
Ist ja also wireless. Ne? Ja.
Genau. Und LI heißt das, weil das nämlich einen Akku drin hat.
Hat einen Akku drin, genau.
Und da steht bis zu fünf Stunden Laufzeit.
Ja.
Was natürlich ganz cool ist. Und was auch ganz witzig ist, dieses Gehäuse hat links und rechts so wie so Knöpfe, die sehen aus wie, ja, Gurtpins, ja, sind es auch. Du kannst nämlich einen beliebigen Gitarrengurt nehmen, da, ja, dran machen und dir das Ding umhängen, wenn, ja, du willst.
Es scheint aber auch so ein
kleiner Traggriff ist dabei.
Genau. Ja. Du könntest dir nochmal von hinten angucken. Also vorne hast du auch ein paar Nops, Nippies dran. Also Kopfhörer kannst du logischerweise anschließen. Master-Regler und dann Value, kannst halt verschiedene Sachen noch einstellen. Also du kannst das auch von außen ein bisschen, aber auch über die App.
Genau, das in der Mitte des Rundes ist ein Display. Ne?
Genau, das ist das gleiche Display wie bei dem M2. Ja.
Ja.
Und hat jetzt noch ein Line-Out-Stereo, ja, und einen USB-C-Anschluss, mit dem man auch Recording machen kann. Aber wahrscheinlich ist das, ich sag mal,
zur Aufladen und Stromversorgung.
Ja, aber jetzt für Recording genauso schlecht wie jetzt. Also ein ASIO-Treiber gab es ja beim M2 nicht. Hm. Und das wird es hier wahrscheinlich auch nicht geben. Gehe ich mal stark aus.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Aber man kann es jetzt auch ans Handy anschließen, wenn du dann ein bisschen aufnehmen willst, hier am Handy mit Kamera dann auch und so. Hm. Das war ja bei mir auch synchron irgendwie. Das hat schon ganz gut funktioniert.
Okay, das gibt es auch in mehreren Farben, oder?
Ja, das gibt es auch in mehreren Farben.
Das ist PB wahrscheinlich, ja, für.
Also, das war jetzt so schwarz, ne, irgendwie.
Genau, dann gibt es den auch in.
Weiß. Ne, machen wir den. Und dann ist hier oben, was ist das hier? Das ist so ein Gold, könnte das sein, ne?
Ja.
Wo steht's?
Imperial Gold.
Ja,
das zweite.
Genau.
Und es wiegt übrigens 1,5 Kilo, das Ding. Schwerer, als ich gedacht hätte.
Tja. Ja. Schwerer als ein M1.
Ja.
Ja. Gut, dann das jetzt auch, das gar nicht mal so unähnlich in gewisser Weise, habe ich jetzt auch zufällig gesehen. Ich glaube, ich habe sogar eine Werbung dazu entdeckt. Und zwar gibt es jetzt von Teufel, kennt ihr Teufel, diese Deutsche aus Berlin, glaube ich, sind die so Boxenhersteller. Ne? Also ich habe selbst in meinem Wohnzimmer so ein altes, das ist schon uralt, 5.1-Set von Teufel, ne? Die machen ja alles Mögliche, mittlerweile auch Bluetooth und hast du nicht gesehen, also oder so Soundbars. Und die haben jetzt scheinbar irgendwie so eine
so eine Kooperation mit Fender gemacht.
Mit Fender, und jetzt gibt es halt hier, wie es halt diese Marshall-Boxen gibt, ne, gibt es jetzt halt auch Fender-Boxen, wo man halt per Bluetooth Musik streamen kann. Aber ich weiß nicht, hier sieht man auch immer Leute mit Gitarren, Mikrofon dabei. Ich weiß nicht, ob man da auch eine Gitarre irgendwo anschließen kann. Also es gibt verschiedene. Es gibt hier scheinbar so eine größere Box und dann halt so zwei kleine, die halt wirklich für unterwegs irgendwie so. Also gut, die kannst du alle unterwegs wahrscheinlich benutzen. Ne? Aber hier die große, diese Rockstar R2. Die kostet 549 Euro. Klick mir doch mal drauf, was die hier so kann.
Eingänge für Mikrofon, Gitarre und vieles mehr.
Ah, okay.
Ja.
Und du kannst die dann auch immer koppeln, dann hast du auch ein Stereo-Set. Ne? Also genau. Dann könntest du dann deine Musik, also ich meine, du kannst ja einfach Bluetooth streamen, ne? Von Spotify oder was weiß ich woher. Und dann kannst du einfach Musik abspielen, wenn du irgendwie Party im Garten machen willst oder so.
Wenn du ein Zweierpack kaufst, sparst du übrigens 50 Euro.
Ja.
Zweimal kostet
genau. Dann, also dann gibt es, das war die Rockstar 2, dann gibt es hier die Rockstar Cross. Die hat, also ich sag mal, schön sind sie jetzt nicht unbedingt, oder?
Nee.
Die hat so leicht so eine Form von so einem Hip, das erinnert mich an so ein Hipback oder so, weißt du, so ein bisschen. Ne?
Ja, wahrscheinlich heißt sie deswegen Cross, ne? Weil diese Crossbacks heißen die nicht so, die dann so über eine Schulter machst.
Ja. Oh, ist jetzt aber größer, als ich dachte, wo ich das jetzt hier an dem Kerl so sehe. Hm. Ne? Tja, wo hast du das schon gelesen mit dem Gitarrenanschluss? Kann die das auch?
Nee, bei dem kann der wohl nicht, aber der Große kann das.
Okay, und die kann man aber auch, ich glaube, das geht mit allen, ja, die kann man hier auch im Stereo-Set verbinden. Also diese Cross kostet 249 und dann mit zwei Stück 479. 99.
Genau, dann
gibt es noch mal kleiner, das ist die Rockstar Go 2, die kostet 119,99 und Spielzeit bis zu 48 Stunden, druckvoller Stereo-Sound, nach wasserdicht, nach IP67, habe ich da gerade entdeckt.
Genau, gibt es auch in Stereo, also im Zweierpack.
Und dann kostet 229 Euro, die ist jetzt schon so mehr so eine kleine... Die habe ich gerade nicht. Also die habe ich unten in der Werkstatt.
Also 2,29 ist der Preis vom Doppelpack und einzeln 119.
Ja.
Okay.
Na, also wer jetzt sagt, ach, Marshall ist mir zu, keine Ahnung, zu cool. Ich mach's mal mit Fender. Ja. Oder halt, die werden jetzt auch nicht made in Deutschland sein, aber der Teufel ist auf jeden Fall eine deutsche Firma irgendwie.
Ja. Genau. Was übrigens auch noch da reinpasst, was wir in den News gar nicht erwähnt haben.
Ja.
Marshall hat jetzt zum ersten Mal einen Soundbar gemacht.
Ah, okay.
Gab es früher nicht. Gab es ja nur diese Bluetooth-Speaker. Und jetzt gibt es auch die erste Soundbar. Die kostet aber 1.000 Euro oder sowas. Also das ist schon nicht übermäßig budgetfreundlich, aber...
Ich sag mal, trotzdem eine Marshall-Soundbar vom Fernseher stehen zu haben, oder?
Also, ich finde, sie sieht extrem lässig aus, muss man einfach mal sagen.
Wollen wir da mal hinsurfen gerade hier?
Genau, komm, surf mal eine Runde, mach mal Marshall-Soundbar.
Ja, Marshall-Soundbar. So. Soll ich da mal... Aber da kommt die bestimmt nicht hoch, wenn die hier schon irgendwo dabei ist.
Das ist ja ein dicker Hund. Der findet die nicht, oder was? Heston 120 heißt die.
Das ist aber ein Video. Ich geh mal hier drauf. Mal gucken, was da passiert. Da sieht man sie, ne? Ja. Das wird so sein.
Ja.
Ah, hier. Heston entdecken.
Heston 120, 1000 Euro.
Bei 999 soll ich gleich mal in den Warenkorb legen.
Ja, also sie sieht sehr lässig aus. Sie hat halt so ein schönen goldenen Stripe unten, einen kleinen goldenen Marshall-Schriftzug.
Also ist halt hier so, auch so mit dem Bild, was sie hier so machen, da hat schon so einen 70er-Jahr-Vibe irgendwie, ne? Oder? Ja, finde ich so irgendwie so.
Schon, ja. Und dann halt praktisch wie so ein typisches, wie heißt das, Pepper-Cloth oder sowas und dann goldene Dome-Speed-Dings auch im Marshall-Design.
Ja, ja.
Ja, also sehr, sehr cool.
Naja, gut. So, und dann haben wir zu guter Letzt noch eine Gitarre von Epiphone, und zwar eine Jeff Beck Oxblot 1954 Les Paul. Habe ich auch zufällig gestern irgendwo gesehen.
Ja, Ochsblatt heißt, die ist nicht wirklich schwarz, sondern so ganz dunkelrot wahrscheinlich. Ja, so es erinnert mich so ein bisschen an diese Bonamassa, die in so einem ganz dunklen Kupfer war.
Ja.
Aber die hier hat halt eine einteilige Brücke.
Ja, so eine Wraparound-Bridge, also nichts Zweiteiliges. Hat aber auch wieder schön hier den Gibson-Headstock. Ja. Mhm. Ja, ansonsten ist es halt eine klassische Les Paul. Mahagoni-Korpus, Ahorndecke.
Palisander-Griffbrett.
Genau.
Ja.
Mensur 629. Naja, gut, das ist aber schon die normale.
24,75. Ja. Zwei Gibson Custom-Bucker, Humbucker, Hals und Steg.
Ja.
Also nicht irgendwas Generisches von Epiphone, sondern ja. Gibson.
Und es ist noch ein Gurt dabei, Vintage-Style, Replika-Gurt und ein Koffer.
Okay, aber gut, knapp 1400 Euro.
Also auch so ein Lederkoffer, ne? Hier so. Mhm. Ja. Ne? Ich meine, wer auf Jeff Beck steht.
Ja, jetzt würde ich sagen, der typische, also ich verbinde Jeff Beck immer mit einer Strat eigentlich, ja, ja. Aber.
Oder Tele.
Oder Tele. Ich sehe ihn immer irgendwie mit einer Strat vor mir. Aber anscheinend.
Ich denke, das sind so frühere Jahre gewesen.
Ja,
so.
Also aber als Clapton auch noch Les Paul gespielt hat.
Ja, genau, so in den 60ern. Aber ich weiß es nicht genau. Könnt ihr ja mal was zu sagen, wenn ihr es besser wisst. Damit war es das mit den Equipment News und wir haben keine neue Musik. Deswegen kommen wir jetzt zu den, wo muss ich denn hier, Albenjubiläen. Willst du drauf drücken?
Langsam zum Showpraktikanten.
Yes. So, dann leg mal los.
Ja, 1965 im August kam von Beatles das Album Help raus.
I Need Somebody.
Ja, also, ja. Der Hit ist zumindest schon mal riesengroß. 60 ja. Jahre ist es her. Immer wieder faszinierend, dass der Paul McCartney nach wie vor irgendwie auf Tournee ist, immer mal wieder.
Ne? Ja, ja, genau.
Ja,
ja und allerdings auch. Der
Ringo Starr auch. Ringo
Starr, ja, auch.
Ja.
Nur nicht halt zusammen.
Nee, das nicht. Manchmal haben sie ja sogar Gastfeatures, aber ja. Nee, machen sie nicht. Und was ich auch krass fand, 50 Jahre ist das schon her, Bruce Springsteen, Born to Run, 1975.
Da war ich auch nicht so sicher, also von wann das ist. Ich habe da jetzt sogar mal reingehört. Ne? Born to Run ist ja auch ein geiler Song.
Ja, Thunder Road
ist Thunder auch Road, genau, ist auch noch bekannt. Insgesamt fand ich, war mir das zu klavierlastig, so dieses typische Klaviergetingel, so 70er Jahre, das war mir dann irgendwann zu viel. Mhm. Aber ja, Gott sei Dank das Album mit halt Born to Run, also das muss man auf jeden Fall kennen und Thunder Road.
Ja. Ne? So, was ich peinlicherweise nicht besonders gut kenne, auch im August 75 kam von Ritchie Blackmore's Rainbow das Album raus.
Ja.
Das gleichnamige.
Okay.
Es ist insofern nur witzig, das da drauf zu haben, weil nämlich 85 haben wir nichts. Ja. 1995 auch im August, ja. Genau 20 Jahre später, wieder ein Album von Rainbow kam. Damals hieß es aber nur noch Rainbow.
Ja.
Stranger in Us All. Und da war er ja gerade bei Deep Purple ausgestiegen.
Wieder ausgestiegen. Der ist ja 1973. Ja, aber 75 wahrscheinlich auch quasi, ne?
Könnte sein.
Ja,
ja genau. Ja, das ist dann immer so sein Nebenprojekt gewesen und. Ich sag mal, ab 1995, nach diesem Stranger in Us All Album, wo auch schon seine Frau, die Candice Night, wohl schon den einen oder anderen Text geschrieben hat, danach wurde er mit der elektrischen Gitarre eigentlich nicht mehr so in Verbindung gebracht. Ne? Ich glaube, 1997 kam das erste Album von Blackmore's Night raus und fortan gab es nur noch Ritchie Blackmore in Strumpfhosen.
Also ich habe nie viel oder ich habe nie bewusst oder extra Rainbow gehört und Blackmore's Night hat mich auch überhaupt gar nicht, also das hat mich gar nicht interessiert, muss ich gestehen.
Gut, bei Rainbow hast du natürlich auf den ersten Alben Ronnie James Dio als Sänger gehabt. Damals so Long Live Rock'n'Roll oder sowas.
Ich kenne wahrscheinlich den einen oder anderen bekannten Song, den kenne ich schon, aber ich habe das nie extra gehört, dass jetzt, oh, ich höre jetzt mir mal ein Rainbow-Album an oder einen Song irgendwie, das lief halt irgendwo immer mit.
Genau. Ritchie Blackmore hat aber letztes oder vorletztes Jahr nochmal mit Rainbow eine Tour gemacht, fällt mir gerade so ein.
Okay.
Da hat der Michael Romero, glaube ich, gesungen.
Ich erinnere mich, ja.
Und der übrigens im Herbst im Kolossal spielt, da will ich vielleicht mal hingehen.
Okay.
Weil der kann echt ganz schön gut singen, der Typ.
Okay. Wo singt der sonst?
Ich kenne ihn nur im Zusammenhang mit Rainbow.
Ich dachte, okay.
Keine Ahnung.
So, das nächste sagt mir auch gar nichts. Also ich habe das mal gehört, den Bandnamen, aber, oder?
Ja, 1995, vor 30 Jahren, also das Jahr, wo die Stranger in the Soul-Platte kam, da war das Album Pet Your Friends von Dish Walla. Das ist eigentlich mehr so Grunge oder Post-Rock, wie auch immer wie man das nennen will.
Ja.
Und da war aber ein Riesenhit drauf, Counting Blue Cars.
Okay,
und den kennst du bestimmt auch.
Musst du nachher mal reinhören.
Musst du mal reinhören. Das ist ein total cooler Song. Das Album kann man sich auch wirklich gut anhören.
Okay.
Richtig hängen geblieben ist nur der Song bei mir, aber ja, das ist ganz spaßig.
Gut. Und dann kam auch raus 1995 im August dieses Album, das habe ich auch hier, von den Ärzten, Planet Punk, mit so bekannten Songs wie der Shunda-Song.
Ja.
Oder
Hurra.
Hurra, ja. Und Rod Loves You, ne, ist ja klar. Vermissen Baby, kann ich mich auch noch dran erinnern. Das waren jetzt nicht mehr unbedingt die Hits, aber...
Ja, meine explodierte Freundin, ganz großartig. Ja, die traurige Ballade von Susi Sparkowski. Das ist schon eigentlich ein cooles Album gewesen. Ich würde auch aus meiner Sicht eins der letzten, die noch wirklich richtig cool waren. Danach kam, glaube ich, Le Frisur da.
Ja, das war auch ganz witzig. Aber da hatten wir schon mal drüber gesprochen, die 13... Welche war das mit der Billardkugel drauf?
13, war das genau. Dann gab es noch irgendwie runter
die,
mit.
War die danach oder war die davor? War
danach.
Die fand ich richtig gut.
Danach. Das war die zweite Platte mit Rod. Rod ja, hat ja 1993 die Bestienmenschengestalt.
Ich habe nämlich erst so überlegt, ob das die erste war und dann so, ach nee, das war ja die Bestienmenschengestalt, genau. Ja. Nee, aber Ärzte gehen ja irgendwie immer.
Ja, also das war ganz cool. Da war ich auf Tour, du wahrscheinlich auch, waren wir aber nicht zusammen, ne? Da hatten wir uns gerade so erst.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht so viele Ärztekonzerte tatsächlich gesehen. Ich war damals bei einem in der Kongresshalle.
Da war ich auch. Das war aber nach der Bestienmenschengestalt, glaube ich. Da gab es die noch nicht.
Und dann war ich oben auf dem Schiffenberg mal.
Da habe ich sie nicht
gesehen. Das war die 13-Tour.
Okay, da war ich nicht. Ich habe sie mal in Offenbach in der Stadthalle gesehen. Und die in den Pizzakarton kam, in der Festhalle.
Ja. Okay, nee, das ist dabei. Ich wollte dann hier, wie die vor ein paar Jahren irgendwie, vor Corona, das muss 2019 gewesen sein, da haben die doch auch nochmal da, aber da war sofort alles ausverkauft, da hast du kaum Karten gekriegt irgendwie.
Ja, komisch. Gut, auch 1995 gab es von der Band Shelter ein Album, das hieß Mantra.
Sagt
ihm ganz gar nichts. Das ist auch so melodische Rockmusik, die hatten da eine Single ausgekoppelt, die hieß Here We Go Again. So ein bisschen melodic punk mäßig, war ganz cool. So ähnlich, genau. Und auf der Maxi-CD übrigens von Here We Go Again haben sie We Can Work It Out von den Beatles gecovert. Das ist eine sehr coole Version auch. Ja, und dann sind wir schon bei vor 25 Jahren.
Ja, im Jahr 2000. Robbie Williams, Sing When You're Winning. Ich weiß nicht, wie viele Alben der gemacht hat, aber der ist jetzt auch mal wieder auf Tour, habe ich mitgekriegt.
Genau, das war, glaube ich, das dritte Album oder sowas.
Ich habe, das war ein bisschen später, ich habe tatsächlich mir mal eine DVD, eine Live-DVD schenken lassen, weil ich fand das irgendwie echt und irgendwann ganz witzig, was der so gemacht hat. Aber jetzt nicht, dass ich das ständig hören wollte oder mir ein Album gekauft hätte, aber so live. Ich habe das aber auch nur einmal geguckt irgendwie.
Ja, das war ein normales Konzert oder war das von diesem Swing-Konzert?
Nee, das war ein normales Konzert irgendwo, keine Ahnung, also richtig groß. Ich kann mich jetzt an eine Situation erinnern, die da war, die will ich jetzt aber hier nicht erzählen, weil die nicht ganz jugendfrei war, aber ja, das war ein richtig großes Pop-Rock-Konzert.
Genau, weil danach kam nämlich Swing When You're Winning, danach hat er das, dann kam diese Swing-Ausflüge, die er gemacht hat. Ja, auch vor 25 Jahren, im August 2000, von Wheaters, das Album Wheaters. Was ist Wheaters? Das ist die Band, die berühmt ist vor allem für den Song Teenage Dirtbag, der auf diesem Album drauf ist.
Von dem ich erst kürzlich erfahren habe, dass das ein Mann singt. Ich war immer der Meinung, das wäre eine Frau.
Okay.
Ja.
Ja. Und unter anderem wird er auch von Iron Maiden gesungen.
Ja, genau.
Ja,
ja. Ja. Und heißt nicht der Sänger sogar Vitas mit Nachnamen oder so? War da nicht irgendwie was? Ich weiß nicht genau.
Keine Ahnung.
Naja. Gut, und dann kam da auch noch vor 25 Jahren folgendes Album raus. Und zwar Five von Spock's Beard. Von denen haben wir auch schon viel gesprochen. Das ist das vorletzte Album mit Neil Morse dabei, also richtig geiles Album, fängt schon gleich an hier mit End of the Day, 16 Minuten und hört dann am Ende auf mit The Great Nothing, 27 Minuten und dazwischen auch geile Songs, ne, mit Thoughts Part 3 und Revelation. Könnt ihr euch mal wieder reinhören.
Und da waren wir in der Batschkamp auf dem Konzert und der Alan Morse hat auf dem Cello das erste Stück gespielt.
Genau, das Intro von The End of the Day.
Ja.
Und ich weiß nicht genau, wo ich das her habe. Ich kann mich da nicht dran erinnern, aber vielleicht wurde es auch so verkauft. Das kann natürlich sein. Ich habe hier so eine
Digipack.
Und dann ist mir das eben gerade, wie ich das jetzt hier rausgepackt habe. Also ich weiß echt nicht mehr. Ist ein Booklet drin mit Autogrammen hier von Neil Morse und Ryo Okamoto, der Keyboarder. Wie geil ist das denn? Wusste ich gar nicht. Ist auch witzig, weil hier das Booklet, was hier eigentlich bei dem Digipack dabei ist, ist viel dicker hier. Kannst du ja mal. Ne, das ist scheinbar von der normalen CD. Ne, und da habe ich irgendwie ein Autogramm drauf. Witzig.
Ja. Wo auch immer.
Wo auch immer ich das her habe. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall ein geiles Album.
Ja. Und was auch ein cooles Album ist, da gehen natürlich die Geschmäcker auseinander. Im Jahr 2000 gab es das Album Moment of Glory von den Scorpions, wo die Scorpions sowas total Innovatives gemacht haben, mit einem Orchester zusammenzuspielen.
Okay.
Aber warum haben sie das gemacht? Weil im Jahr 2000 war ja die Expo in Deutschland, in Hannover damals. Und anlässlich dieses Expo haben sie dann diesen Moment of Glory, diesen Song komponiert extra, so als Hymne dafür. Und haben da ein komplettes Konzert gemacht. Und auch mit verschiedenen Gaststars. Zum Beispiel Ray Wilson hat Big City Nights gesungen. Oder Zucchero war dabei.
Ja.
Und ansonsten haben sie da ihre Hits mit Orchester gespielt. Zum Teil ein bisschen anders. Ich glaube, sie haben auch von dieser Love at First Sting von der Platte hat dann der das Orchester arrangiert hat, wohl ein paar Songs rausgenommen, hat dann eine Love at First Sting Suite komponiert da draus. Dann ohne die Scorpions oder ohne Gesang zumindest.
Mhm.
Und ich habe das gerne gehört. Ganz cooles Album eigentlich.
Ich bin ja kein Scorpions. So, vor 20 Jahren, 2005, also muss ich jetzt mal kurz erzählen, diese Albumjubiläen, die sucht immer der Carsten raus. Und wenn er denkt, das könnte was sein, was ich eventuell kenne, wo ich was zu erzählen kann, und dann schreibt er dann immer den, also Bandnamen, Albumname und dann in Klammern Gons Fragezeichen. Ne? Und ich so, ja, toll, jetzt hast du hier wieder Opeth, ne? Ghost Reveries. Ne? Also ich habe das Album bestimmt, war mir sicher irgendwie, ne? 2000, das passt, oder 2005, das passt schon irgendwie. Also ich mal reingehört, denk so, ach, also gut, das wusste ich, das erste Lied, weil das ist Ghost of Perdition. Das spielen die halt auch öfter live und das habe ich diversen Live-Alben oder wenn ich hier YouTube mal reinguckt habe, immer mal gehört, das ist oft das erste Lied. Und dann höre ich das zweite Lied, denke ich so, ach, das kennst du aber auch gut. Das dritte Lied, ich so, ach, das kennst du aber auch gut, ne? Das vierte Lied. Und dann so, also das Album, ich wusste es echt nicht mehr, also habe ich schon gesagt, wie es heißt, Ghost Reveries. Das habe ich damals wirklich oft hoch und runter gehört. Wahrscheinlich habe ich das mir als MP3 auf einer MP3-CD, die ich im Auto hatte, gebrannt. Und ich habe dann auch mal, weil mir das, und das ist richtig gut, das Album. Und dann habe ich mal auf den babyblauen Seiten, ich weiß nicht, das mal so als kleiner Geheimtipp, wenn ihr euch mit Prog auseinandersetzen wollt oder Prog kennt oder Prog hört und wollt da mal euch irgendwie schlau machen, also CD-Reviews irgendwie oder Platten-Reviews lesen, geht auf babyblaueseiten.de. Ja, da wird Prog auf Deutsch.
Da werdet ihr geholfen.
Genau. Und da habe ich mal geguckt und dann hatte das tatsächlich zwei Rezensionen, einmal mit 13 und einmal mit 14 von 15 Punkten. Also
ziemlich
das,
gut.
Ja, also das ist wirklich, das kann ich auch nur, das war noch zu den Zeiten, wo er auch noch gecrowlt hat. Also jetzt das neue Album, da tut er ja auch wieder crowlen, der Michael Ackerfeld. Und das war hier damals auch noch so. Das macht halt irgendwie so ein bisschen das aus. Ich bin ja kein Fan davon, ne, von diesem Crawling. Aber wenn er dann halt normal singt, das klingt dann halt auch mal cool. Und also kann ich empfehlen. Also das Album kann ich wirklich empfehlen.
Die Abwechslung macht es dann.
Ja, ja. Und es sind halt auch teilweise lange Songs mit um die 10 Minuten drauf. Und also die Songs an sich sind halt auch abwechslungsreich. Ne? Das ist wirklich ein Top-Album, kann ich nur empfehlen.
Ja, Das ist halt so eine typische Band, wo ich ganz Fragezeichen notiere als Sammer. Das mache ich auch bei, wenn ich Sachen von Eric Clapton dabei finde, von... Ja.
Hier war noch was, irgendwas habe ich, glaube ich, rausgelöscht mit Fragezeichen.
Genau, ich schreibe dann ganz Fragezeichen, wenn er was dazu sagen will, dann nimmt er es weg, ansonsten löscht er die Zeile einfach. Ja. Und auch vor 20 Jahren, so lange ist das schon her, Journey Generations, jetzt habe ich vergessen, diese CD mitzubringen. Kannst du die Trackliste mal irgendwo herbringen? Bitte. Ja, das tut mir leid. Ich bin...
Journey Generations?
Ja. So. Da einfach den Wikipedia-Dings, der tut's. So.
So.
Genau. Da hat noch der Steve O'Gary gesungen. Okay, also es war noch keins mit dem Anel Pineda, mit dem neuesten Sänger.
Okay.
Aber ist ja auch schon lange genug her. Und was eigentlich da cool war, mir hat immer am besten gefallen der Bonustrack Never Too Late, weil nämlich da der Schlagzeuger gesungen hat.
Okay.
Aber natürlich ist Faith in the Heartland und A Place in Your Heart, vor allem diese beiden Songs sind so richtig typische Journey-Songs. Ja. Und wer melodisches Gitarrenspiel mag und schöne melodische Solo, die butterweich klingen, der ist bei Neil schon genau an der richtigen Adresse.
Ja.
Der hat, glaube ich, auch früher Les Pauls mit Floyd Rose gespielt oder Reed Smith mit Floyd Rose.
Also jetzt spielt er, glaube ich, eher Paul Reed Smith. Ja.
Ja,
oder genau. Vielleicht spielt er mittlerweile auch schon wieder Gibsons. Aber
genau. Oder was er will. Ich glaube, das war aber das letzte Album mit dem Steve O'Gary. Der ist irgendwie auf der Tour danach irgendwie krank geworden und wurde dann kurzfristig von dem Jeff Scott Soto ersetzt.
Ja.
Da war ich auf dem Konzert. Das war super cool. Das war halt auch was ganz Besonderes.
Aber hier, der Steve Perry, das war doch der alte Sänger, ne?
Ja, ja.
Genau. Der hat hier ein Lied mitgeschrieben.
Anscheinend ein Lied mitkomponiert.
Das ist ja witzig.
Ja.
Vielleicht ist noch so ein alte Sache von früher, die sie nie so richtig verwendet haben oder so.
Ja.
Naja gut, also ich weiß nicht, Journey war hier immer zu AOR. Also ich meine, so die paar bekannten Hits kann man mal reinhören, aber sonst...
Ja,
also, wir haben ja mal früher einen Song gecovert, ne? Oder? War das Journey von Journey einer?
Weiß nicht, haben wir Wind the Sky mal gespielt, oder?
Nee. War das nicht Journey hier? Ich komme jetzt natürlich nicht auf den Namen. Aber auch ein neuerer Song irgendwie so aus den 2000ern oder noch?
Ach, ja, richtig.
Weißt du noch, wie er heißt?
Ja, nein, habe ich vergessen. aber
der war cool, ja.
Ja.
Wenn man sich mal mit beschäftigt hat, dann...
Stimmt, ja. Den hatte Kati, glaube ich, ausgesucht, oder? Oder Yogi?
Ich glaube, das war Yogi, ja.
Ja,
das
kann sein. Ja, also 20 Jahre ist her, Steve O'Gary nicht mehr in der Band, Anel Pineda jetzt dabei.
Gut, dann sind wir durch für heute. Ich weiß noch gar nicht, was dann jetzt Mitte August kommen wird. Wir müssen uns da nochmal was überlegen. Also wir haben noch eine Folge auf Halde, wir brauchen aber auch für September noch was.
Ja, ich habe schon eine Idee, was wir machen können, erzähle ich dir gleich.
Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und dann erinnerst du mich nochmal, was ich mir jetzt nochmal anhören wollte. Achso, das stand da, glaube ich, auf dem... Irgendwas mit Blue Cast.
Counting Blue Cast. Ja, das machen wir jetzt gleich mal an, dann erzähle ich dir, was ich überlegt habe.
Gut, dann würde ich sagen... bis demnächst.
Ja, genießt weiterhin
den Sommer. Was immer so kommt. Spätestens Gitarrenkram aktuell im September.
Ja, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Wo muss ich drücken?
Klapp.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.